Ich lese den Predigttext aus Matthäus 20, 1 bis 16. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch einige andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er wie immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
Das ist nicht fair. Wie oft hast du das schon gedacht? Gedacht, das ist nicht fair. Als ich gestern im Fernsehen die schrecklichen Bilder vom Überfall der Hamas in Israel gesehen habe, da war ich erschüttert über so viel Unrecht. Und als ich letzten Sonntag im Bundeswehrkrankenhaus realisieren musste, dass Carsten wirklich gestorben ist, da habe ich auch gedacht, das ist nicht fair, dass so ein fröhlicher, optimistischer Mensch so früh und so unerwartet sterben muss. Und ich stehe hier und bin geschockt und verzweifelt über all das Leid, das uns in dieser Welt zugemutet wird. Es ist so unfair. Wir leben in einer Welt, die nicht fair ist. Und das müssen wir immer wieder erleben und erleiden. Es ist nicht fair, dass ich in Deutschland geboren wurde und studieren durfte, während in vielen Ländern dieser Welt Mädchen der Zugang zu Bildung verwehrt wird. Und es ist nicht fair, dass Menschen mit großen Begabungen geboren werden und andere mit Körperbehinderung. Und es ist nicht fair, dass an manchen Ecken dieser Erde immer wieder Naturkatastrophen sind, von denen wir weitestgehend verschont bleiben. Und es ist nicht fair, dass wir für unsere Milch einen Preis bezahlen, der nicht einmal die Erzeugung deckt. Wir leben in einer Welt, die nicht fair ist. Aber wenn diese Welt doch schon nicht fair ist, ist denn dann wenigstens Gott fair? Ist Gott fair? Ich frage mich, ob wir Menschen beurteilen können, ob Gott fair ist. Sind wir in der Lage, solch eine Aussage über Gott zu treffen? Unser menschliches Denken und Beurteilen hat mit so vielen Begrenzungen zu kämpfen. Wir schaffen es ja kaum, uns als Menschheit darauf zu einigen, was fair ist. Und dann, das kennt ihr von euch selbst vielleicht auch, ist es so, dass unsere Wahrnehmung von dem, was wir für fair halten, einer Veränderung unterworfen, dass da eine Entwicklung stattfindet. In Deutschland war es vor 50 Jahren für viele Menschen normal und fair, dass eine Frau, bevor sie berufstätig wird, das Einverständnis ihres Mannes braucht. Heute ist es für die meisten von uns fair, dass bei der Besetzung einer Führungsposition eine Frau mit gleichwertiger Qualifikation dem Mann vorgezogen wird, damit endlich mehr Frauen in leitende Positionen kommen. Dagegen, in vielen anderen Ländern dieser Welt ist es fair, dass der nahe Verwandte die Position bekommt, egal wie niedrig seine Qualifikation ist. Wir Menschen scheinen uns nicht eindeutig entscheiden zu können, wenn es um das Thema fair geht. Wie sollen wir da erkennen können, ob Gott fair ist? Und letztlich, wenn wir es theologisch sauber geklärt hätten, was würde es uns heute Morgen nutzen? Was würde es uns in der jetzigen Situation für eine Hoffnung und für einen Trost geben? Es gibt Fragen, die uns weitaus mehr helfen können. Was trägt mich, wenn das Leben unfair ist? Was gibt mir Halt und Hoffnung in einer Welt, die mir viel zu viel zumutet? Und wie ist Gott in dieser unfairen Welt unterwegs? Genau darum geht es in unserem Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg. Dieses Gleichnis soll uns veranschaulichen, wie Gott tickt, wie Gott unterwegs ist, was bei ihm gilt, wie er handelt. Da ist diese Geschichte, ein Arbeitstag geht zu Ende. Für manche war es ein richtig langer Tag mit 12 Stunden Arbeit in der Hitze. Andere haben kürzer gearbeitet, 9, 6, 3 Stunden. Und dann waren da welche, die haben sogar nur noch 1 Stunde gearbeitet. Und nun, der Arbeitstag ist zu Ende, alle wollen möglichst schnell ihren Lohn bekommen, damit sie nach Hause kommen zu ihren Familien. Und dann, bei der Auszahlung geschieht etwas Ungeheuerliches. Der Besitzer des Weinberges hat sich bewusst entschieden, dass die, die zuletzt zur Arbeit gekommen sind, als erstes ihren Lohn bekommen. So, dass es alle mitbekommen und nicht der eine oder andere schon nach Hause verschwunden ist, sondern alle sollen sehen, dass die für ihre 1 Stunde 1 Denar bekommen. Was mögen wohl die Arbeiter gedacht haben, die morgens in aller Früh gekommen sind? Ich habe 12 Stunden gearbeitet. Wenn es richtig gut kommt, kriege ich vielleicht 12 Denar. Doch die Ernüchterung kam sehr schnell. Jeder, vom ersten bis zum letzten Arbeiter, bekam 1 Denar. Das ist nicht fair. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um die Menschen zu konfrontieren. Er will sie konfrontieren mit Gottes Souveränität, mit Gottes Gerechtigkeit und mit Gottes Güte. Und ich möchte diese 3 Eigenschaften Gottes mit euch etwas näher betrachten. Beginnen wir mit der Souveränität. Da sagt der Besitzer zu den murrenden Arbeitern: Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Natürlich darf der das. Das ist sein Besitz und er darf seinen Besitz so weitergeben, wie er es für richtig hält. Wenn wir über Gottes Souveränität sprechen, dann geht es um seine Allmacht. Er ist der, der uns in allem überlegen ist, dem alles gehört und der mit dem machen darf, was er für richtig hält. Und der, der seine Meinung und seinen Willen niemals jemand anders beugen muss, der nicht überstimmt oder überrannt werden kann, sondern was er will und was er für richtig hält, das kann er umsetzen und das setzt er um. Während ich das so sage, löst das bei manchen Menschen so ein Unbehagen, eine Angst, ein Gefühl von Ohnmacht aus. Wenn der das doch so kann, Hilfe, dann gilt das ja auch für mich. Was kann der alles mit mir und meinem Leben machen? Und an der Stelle ist es wichtig, dass wir für uns erkennen, dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt und dass sein Wille ist, dass das Gute für uns Menschen geschieht. Und das gibt der Souveränität ein neues Bild, einen neuen Klang. Wenn wir glauben, dass Gott für jeden Menschen Gutes will, dann können wir seine Allmacht als Schutzraum sehen. Dann bedeutet es, dass seine Allmacht für mich Geborgenheit bringt. Da ist ein allmächtiger Gott, der für mein Heil und für meine Rettung sorgt. Und nichts wird ihn daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Der souveräne Gott hat die Kontrolle über alles, was in dieser Welt und in deinem persönlichen Leben geschieht. An der Stelle, in der heutigen Situation, stellt sich für uns natürlich die Frage, okay, aber was ist dann mit all dem Leid? Wie kann ein liebender Gott zulassen, dass dieses Leid geschieht? Dass ein Mensch zu früh stirbt, dass sein geliebtes Volk so schrecklich überfallen wird. Die Frage haben wir. Und leider, ich kann sie euch heute Morgen und ich werde sie euch auch nächste Woche nicht beantworten können. Ich weiß nicht, warum Gott so mit uns unterwegs ist. In seiner Souveränität mutet er uns zu, dass wir mit dieser Frage leben müssen, ohne eine befriedigende Antwort zu bekommen. Aber an dem Punkt ist es wichtig, dass Gott einen anderen Aspekt hineinrückt. Dass er sagt, ich möchte, dass ihr in Gemeinschaft lebt. Gott stellt uns in Gemeinschaft hinein, damit wir einander stützen, damit wir einander trösten und ermutigen. Gott hat uns bewusst in Gemeinschaft hineingestellt, damit niemand mit seinen Schmerzen, mit seinen Zweifeln und seinen Fragen allein bleibt. Da, wo du nicht mehr glauben kannst, da werden andere für dich glauben. Und da, wo die Zweifel dich zu zerreißen scheinen, da sind die anderen da, um dich zu schützen und zu stützen. Und deshalb gerade in den harten Zeiten brauchen wir einander so sehr. Durch das Nahesein des anderen, durch das Reden und Handeln des anderen, darf ich für mich erleben, da ist ein Gott, der mich sieht, der es im Griff hat und der für mich sorgt, und der ans Ziel kommen wird. Der zweite Begriff, Gottes Gerechtigkeit. Für den Weinbergbesitzer steht es außer Frage, dass er ein fairer und gerechter Mensch ist. Dass er recht mit seinen Arbeitern umgeht. Zu denen, die er zur dritten Stunde zur Arbeit angeheuert hat, sagt er, Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Und abends, als die Beschwerden kommen, reagiert er mit einer knappen Antwort. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Für Gott ist völlig klar, dass er fair und recht unterwegs ist. Dafür, für diesen Gedankengang, lasst uns das Gleichnis in ein anderes Licht rücken. Da waren diese Menschen, die gleich am frühen Morgen zur Arbeit gegangen sind. Ja, sie haben den Tag über geschwitzt und geschuftet, aber gleichzeitig wussten sie von Beginn des Tages an, ich werde heute genug Geld verdienen, um mich und meine Familie zu versorgen. Im Gegensatz dazu die, die zur letzten Stunde gerufen wurden, die hatten nämlich eine Verzweiflung. Es ist niemand gekommen, der meine Arbeitskraft gebraucht hat. Und als sie zur Arbeit geholt wurden, wussten sie, ich verdiene nur noch einen Bruchteil dessen, was ich eigentlich für diesen Tag brauche. Und dann bekamen sie doch am Ende einen ganzen Denar ausgezahlt. Den Betrag, den sie brauchen, um einen Tag die Familie durchzubringen. Genau, das war nämlich kein übertriebener Spitzenlohn, sondern es war einfach das, was für eine Familie lebensnotwendig ist. Für den Weinbergbesitzer war klar, dass er wollte, dass jeder, der bei ihm arbeitet, das bekommt, was für sein Leben notwendig ist. Das war in seinen Augen recht. Und an der Stelle können wir uns einfach immer wieder vergegenwärtigen, Gott ist Gott. Und er hat einen weitaus größeren Blick, was recht und fair ist. Und wir tun gut daran, dass wir versuchen, in seine göttliche Dimension hineinzukommen, in sein Denken hineinzukommen. Deshalb sagt Jesus zu den Menschen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Nur noch der dritte Begriff, Gottes Güte. In unserem Gleichnis fragt der Besitzer die unzufriedenen Arbeiter, oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Der Besitzer möchte den Blick der murrenden Menschen auf seine Güte lenken. Und darum geht es, dass wir erkennen, dass Gott eine unendliche Güte hat. Und ohne diese Güte Gottes wären wir verloren. Wenn Gott statt Güte unser Maß zum Thema Fairness nehmen würde, dann hätten wir alle nichts mehr zu lachen. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. Deshalb können wir unseren Maßstab zum Thema Fair und Fairness einfach vergessen. Gott ist mit einer ganz anderen Kategorie unterwegs. Da ist nämlich seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und die reicht so weit, dass er all unsere Schuld auf sich nimmt. Jesus Christus stirbt am Kreuz, obwohl er ohne Sünde und Schuld ist. Wie unfair ist das? Das ist nicht fair. Wenn ihr mal schaut im Matthäus-Evangelium, direkt nach unserem Gleichnis kommt die dritte Leidensankündigung von Jesus. Während wir uns also mit der Frage rumschlagen, ob Gott fair ist, geht Jesus Christus in vollem Bewusstsein zum Kreuz nach Golgatha, um unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Er gibt sein Leben, damit wir frei werden. So ist Gott. In einer Welt, die an vielen Stellen so unfair ist, ist es gut, wenn wir in Gottes Kategorien unterwegs sind. Wenn wir das Thema fair in ein größeres Bild packen, in das Bild, das Gott hat, durch seine Souveränität, durch seine Gerechtigkeit, durch seine Güte. Wir dürfen das heute im Abendmahl feiern, dass da ein Gott ist, der ein viel größeres Bild hat und dass er uns da hineinnimmt und dass es ein gutes Bild ist. Und außerdem wünschen wir uns, dass uns das als Gemeinde prägt. Gottes Bild von dieser Welt, Gottes Bild von Gerechtigkeit. Und ich möchte euch zwei konkrete Punkte nennen, wo wir sagen, ja, wir wollen als Gemeinde unterwegs sein mit einem Gott, der so anders ist. Das erste ist, wir haben als Gemeinde eine Gruppe Grüner Gockel, die sich dafür einsetzt, dass wir Schöpfungsverantwortung wahrnehmen, dass wir sagen, wir wollen in dieser Welt fairer leben, wir wollen nachhaltig unterwegs sein. Wir wollen beim Einkaufen, beim Putzen, beim Kochen, bei den Dingen, die wir haben, bei Energieverbrauch, wir wollen darauf achten, was schont die Umwelt, was ist nachhaltig. Und unsere Gruppe Grüner Gockel hat dafür gesorgt, dass wir jetzt ein Zertifikat, eine Auszeichnung bekommen haben. Wir sind jetzt faire Gemeinde. Und wenn ihr nachher beim Rausgehen mal über den Briefkasten schaut, da hängt genau diese Plakette. Wir sind in einem ökumenischen Verband in Baden-Württemberg und dürfen jetzt sagen, wir haben uns bemüht und gekümmert, fairer unterwegs zu sein. Und weil wir das erreicht haben, feiern wir und haben heute dieses Fairness-Fest mit dem breitesten Angebot, mit einem tollen indischen Essen. Und ich danke allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich da so sehr eingesetzt haben. Dann der zweite Punkt, wo wir sagen, wir wollen in das größere Bild passen. Uns war es wichtig, als Gemeinde ein Statement zu setzen in einer Welt, die in ihrem Umgangston immer rauer wird, immer populistischer und immer hemmungsloser. Wir erleben, dass über die sozialen Medien polemische, rassistische, antisemitische Äußerungen verbreitet werden. Und es ist uns wichtig, an der Stelle ein Statement zu setzen. Und deshalb haben wir als Gemeindeleitung ein Statement verfasst. Und ich lese es euch vor und ihr könnt es mitlesen. Als Friedenskirche und Lebenswert bekennen wir uns zu der von Gott gegebenen Würde eines jeden Menschen. Dies ist unantastbar. Wir haben eine wertschätzende Haltung gegenüber jedem Menschen und lehnen diskriminierende Äußerungen und Handlungen strikt ab. Wir geben populistischen, demokratiefeindlichen, rassistischen, minderheitenfeindlichen und völkisch-nationalistischen Einstellungen und Äußerungen keinen Raum. Dieses Statement ergibt sich für uns logisch aus der Konsequenz, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und vielleicht mag manch einer denken, muss man das als Kirche formulieren, aber wo wir gesagt haben, in dieser Zeit heute ist es wichtig, klare Kante zu zeigen. Und deshalb dieses Statement. Und an der Stelle, wenn ihr in Bayern Wahlrecht habt, geht heute zur Wahl. Wir tragen die Verantwortung. Wir tragen mit, dass wir regiert werden von Menschen, die solch ein Statement unterschreiben und sagen, ja, dafür stehen wir. Dennoch leben wir in einer Welt, die nicht fair ist. Noch erleiden wir immer wieder schlimme Tiefschläge. Aber wir sind mit einem Gott unterwegs, der in seiner Souveränität, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Güte die ganze Sache im Griff hat und er wird zum Ziel kommen. Dafür hat er alles gegeben. Amen.